Du hörst Unübersehbar, ein Podcast in Zusammenarbeit mit Hermine e.V.
In der letzten Folge ging es um das weltweite Fluchtgeschehen und die Gründe, warum Menschen fliehen müssen. In dieser Folge erzählt Malek von seinem Leben vor dem Krieg, seiner Flucht und seinem Leben in Deutschland.
Hallo, mein Name ist Malek Spat. Ich bin 29 Jahre alt und komme aus Syrien. Ich komme aus der Stadt Daraa im Süden des Landes. Meine Familie besteht aus meinem Vater Mohammed, meiner Mutter Hamda, 7 Geschwistern und mir. Mein Vater arbeitet als Englischlehrer, meine Mutter als Mathelehrerin. In der Schule haben wir Englisch und ein bisschen Französisch gelernt. Weil mein Vater Englischlehrer ist, ist es mir besonders leicht gefallen. Meine Kindheit war sehr schön. Ich war der älteste Sohn meiner Eltern und war daher ziemlich verwöhnt. Mein Vater arbeitete, als ich klein war, 10 Jahre lang als Lehrer in Saudi-Arabien und kam in dieser Zeit nur vor einige Monate im Jahr nach Syrien, wenn in Saudi-Arabien Schulferien waren. Die Zeit mit meinem Vater habe ich sehr genossen. In diesen Jahren hat sich meine Mutter neben dem Beruf mit Hilfe der Mutter meines Vaters um uns Kinder gekümmert. Auch unsere Onkels haben gemeinsam mit ihren Familien viel mit uns unternommen und uns unterstützt. Ganz besonders in Erinnerung habe ich die großen Feste wie Zuckerfest oder Opferfest. In dieser Zeit verbringt man sehr viel Zeit mit der Familie, Bekannten und Nachbarn. Es gab viele Süßigkeiten und als Kind bekommt man immer von allen Geld und neue Klamotten. Im Jahr 2009 habe ich mein Abitur gemacht und wollte unbedingt BWL studieren. Leider habe ich im ersten Jahr keinen Studienplatz für BWL in Damaskus bekommen, so dass ich ein Jahr lang in Latakia studiert habe. Anschließend konnte ich nach Damaskus wechseln. In Damaskus hatte meine Familie eine Wohnung, in der ich während des Studiums zusammen mit einem Cousin und 2 Freunden wohnte. Sie waren ebenfalls Studenten. Die Jahre in Damaskus waren die beste Zeit meines Lebens. Wir waren viel unterwegs und haben das Leben genossen. Wir haben oft draußen Shisha geraucht und in Restaurants gegessen. Das Leben war sehr günstig. Am 18. März 2011 fand dann die erste Demonstration statt. Zuvor gab es Revolutionen in Ägypten und Tunesien. Ein paar Kinder, ein Mädchen und 3 Jungs haben in den Nachrichten gesehen, dass Kinder in diesen Ländern die Regierung kritisierten und diese aufforderten, etwas für die Bevölkerung zu tun. Daraufhin besprühten sie ihre Schulmauer mit Herr Doktor, du bist dran. Damit war der Präsident Bashar al-Assad gemeint, der Augenarzt war. Gemeint war damit, dass er dran sei, etwas für sein Land zu tun. Die Polizei nahm diese Kinder fest. Der Chef des Geheimdienstes, Atif Najib, der Cousin des Präsidenten, gab die Anweisung dazu. Die Kinder waren dann im Gefängnis und wurden dort geschlagen und gefoltert. In Daraa haben vor allem ältere Leute einen hohen Wert. 5 von diesen Ältesten waren bei Atif Najib im Büro und wollten ihn davon überzeugen, diese Kinder freizulassen. Er hat sie jedoch nur beschimpft und sagte, wenn sie ihre Kinder nicht gut erziehen, könne er seine Soldaten zu ihren Frauen schicken, um Kinder zu zeugen, die man dann gut erziehen könne. Dies stellte in unserer Stadt einen absoluten Tabubruch dar. Daraufhin fanden unzählige Demonstrationen statt, an welchen ich vor allem zu Beginn immer teilnahm. Die Regierung reagierte auf die Demonstrationen mit Waffen, Fassbomben und Gewalt oder Folter, so dass ich irgendwann immer weniger teilnahm, aus Angst vor den Konsequenzen, weil ich immer nach Damaskus zur Uni musste und dabei an vielen Checkpoints kontrolliert wurde, versuchte ich bei Demonstrationen immer mein Gesicht zu verdecken. Die Demonstrationen fanden dann in immer mehr Städten statt. Mehrere Länder unterstützten Assad in der Folge dabei, die Demonstrationen einzudämmen, insbesondere Russland und Iran. Zunehmend bildeten sich kleine Gruppen, die aus verschiedenen Ländern mit Waffen versorgt wurden. In dieser Zeit geschahen viele schmerzliche Ereignisse. Ich sah mich damit konfrontiert, wie Menschen, auch Kinder, durch Bomben oder Raketen sterben mussten. Auch Freunde verlor ich auf diese Weise. Das mit meinen Freunden macht mich bis heute am meisten traurig. Tarek war mein bester Freund und hatte eine sehr schöne Stimme. Er war fast jeden Abend bei mir zu Hause und sang für mich. An einem Abend war er bei mir zu Hause und wir aßen zusammen. Am nächsten Tag früh um 7 Uhr starb er durch eine Bombe, während er schlief. Mohammed machte sein Abitur und arbeitete danach als Soldat. Im Krieg lehnte es ab, zu kämpfen bzw. unschuldige Menschen umzubringen. Und seitdem ist er im Gefängnis. Die Situation, vor allem für Menschen aus Daraa, verschlechterte sich in Syrien zunehmend. Auf dem Weg nach Damaskus wurde ich häufig an Checkpoints aufgefordert, zurück nach Daraa zu gehen und dort zu kämpfen. Ich wusste in dieser Zeit nicht, ob ich mein Studium abschließen können werde. Auch wenn ich es hätte abschließen können, hätte ich keine Perspektive, da ich nach dem Studium verpflichtet gewesen wäre, als Soldat zu arbeiten und zu kämpfen. Es war mir also klar, dass ich spätestens nach dem Studium das Land verlassen muss. Während man Student ist, muss man normalerweise keinen Wehrdienst leisten. Als ich mir die Bestätigung davor holen wollte, wollte mir die Zuständige für den Wehrdienst diese nicht geben. Er weigerte sich, mir diese auszustellen. Als Folge hätte ich zum Militär gemusst. Daraufhin entschied ich mich dazu, Syrien zu verlassen. Es war für mich eine sehr schwere Entscheidung, weil ich im letzten Semester meines Studiums war. Ich musste aber abwägen, was mir wichtiger war, und später hätte ich das Land nicht verlassen können. Außerdem dachte ich, dass ich meinen Abschluss in Deutschland oder wo auch immer ich land, noch machen konnte. Ich ließ meinen Pass ausstellen und buchte ein Ticket vom Libanon nach Algerien. Meinen Eltern hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts gesagt. Das Ticket kaufte ich, weil kurz zuvor zwei meiner Cousins vom Libanon nach Algerien geflogen waren. Nachdem ich das Ticket gebucht hatte, bin ich nach Hause gefahren und habe meinen Eltern davon erzählt. Mein Vater unterstützte diese Entscheidung, da er wusste, dass ich keine Perspektive mehr in Syrien hatte. Meine Mutter lehnte die Entscheidung ab, da sie sich Sorgen machte, dass mir während der Flucht etwas zustoßen könnte. Manche meiner Freunde haben mich unterstützt, manche haben gesagt, ich sei verrückt. Aus finanziellen Gründen konnte aber leider keiner mitkommen. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern mich unterstützen konnten. Da meine Cousins einige Monate zuvor die Fluchtroute wählten, informierte ich mich bei ihnen über den Ablauf und die Organisation der Flucht. Sie sendeten mir Kontaktdaten eines Schleppers. Dieser sollte zuverlässig gewesen sein. Am 27. Dezember 2014 fuhr ich mit dem Taxi von Syrien nach Beirut im Libanon. Dort war ich vor 2 Tagen bei einem Freund. Am 29. bin ich nach Algerien geflogen. Während des Flugs lernte ich einen Ingenieur kennen, der auch denselben Weg gehen wollte. In Algerien angekommen, muss man $5.000 dabei haben, um das Land betreten zu dürfen. Sie haben das Geld gezählt und gefragt, was ich dort machen wolle. Ich sagte, ich wolle meinen Urlaub dort verbringen. Ich war dann vor 3 Tage in einem Hotel mit dem Ingenieur. Anschließend rief ich den Schlepper an, teilte mit, dass wir in Algerien sind und fragte, wie es weitergeht. Er meinte, ich solle ihm meinen Standort schicken. Er würde mir dann einen Fahrer schicken. Ich zahlte 1.200 Dollar, um von Algerien nach Libyen gebracht zu werden. Mit dem Fahrer waren wir circa 14 Stunden unterwegs. Der Schlepper wohnte in Algerien an der Grenze zu Libyen. Dort blieben wir 4 Tage in seinem Haus. Da lernte ich 4 weitere Sura kennen, mit denen ich gemeinsam von Algerien 4 Stunden mit dem Auto zur Grenze gefahren wurde. Die Grenze mussten wir zu Fuß überqueren. Das war sehr gefährlich und dauerte auch einige Stunden. Der Fahrer kam dann mit dem Schlepper, holte uns ab und brachte uns zu einem anderen Schlepper in Libyen. Mit diesem sind wir dann ungefähr 7 Stunden durch die Wüste gefahren und haben jemanden gesucht, der uns in die Hauptstadt bringen konnte. Der Schlepper gab uns Kontaktdaten von einem anderen Schlepper. Diesen riefen wir an und er brachte uns in die Hauptstadt. Er fragte uns, ob wir Geld haben. Dieses sollten wir ihm geben, damit er es verstecken kann. Jeder von uns gab ihm ca. 30 Dollar. Jeder von uns hatte aber ca. 5000 Dollar dabei. Nach ein paar Stunden sollten wir irgendwo in der Wüste aussteigen und dort auf ihn warten. Er wollte angeblich die Lage checken und nach 30 Minuten zurückkommen. Er kam jedoch erst nach ein paar Stunden. In dieser Zeit waren wir ohne Wasser in der Wüste und nicht sicher, ob er überhaupt zurückkommen würde. In dieser Situation dachte ich mir, warum hast du es überhaupt gemacht? Konntest zu Hause bei deiner Familie sein. Ich hatte natürlich Angst und war frustriert. Wir fuhren dann noch eine Stunde weiter. Es war dunkel. Wir sollten uns dann eine halbe Stunde in einem Haus verstecken, bis die Lage besser ist und man den Checkpoint sicher überqueren konnte. In diesem Haus gab es keinen Strom und da waren ungefähr 9 Männer mit Waffen. Diese nahmen uns das Geld und unsere Klamotten weg. Auf die Flucht habe ich einen Bass, mein Handy, meine Lieblingsklamotten, eine Tasse, die ich von meiner Schwester geschenkt bekommen habe und einen kleinen Koran von meiner Mutter mitgenommen. Meine kleinste Schwester hat mir ein kleines Parfüm geschenkt, bei dessen Geruch ich an sie denken sollte. Alles, was ich dabei hatte, wurde mir in diesem Haus weggenommen. Meinen Pass bekam ich jedoch zurück. Alles andere behielten sie bei sich. Anschließend fuhren wir weiter durch die Wüste. Irgendwann kamen die Leute mit den Waffen wieder und sagten, wir müssen aussteigen. Alles war dunkel. Wir wussten nicht, wo wir hinlaufen sollten. Wir entschieden, in die Richtung zu laufen, in die sie mit dem Auto gefahren sind. Wir liefen einige Stunden, bis wir das Licht eines Hauses entdeckten. Bei diesem Haus klopften wir und sagten, wir bräuchten Hilfe. Die Leute in dem Haus hatten zuerst Angst. Sie haben uns jedoch trotzdem hereingelassen. Wir haben ihnen alles erzählt. Sie sagten, wir können 3 Tage dort bleiben. Dann würden sie mit uns eine Wohnung und einen Job suchen. Wir sagten, dass wir keinen Job bräuchten, sondern weiter wollen. Ich fragte, ob ich meine Mutter anrufen darf, weil ich die Nummer meiner Cousins wollte. Ich erzählte meiner Mutter nicht, dass wir ausgeraubt wurden und allein in der Wüste waren und nicht wussten, ob wir überleben. Ich rief meine Cousins an und bat sie um eine Telefonnummer von einem Schlepper, der uns über das Meer nach Italien bringen sollte. Sie schickten mir eine Nummer, dieser Schlepper war sehr hilfsbereit. Nach 2 Tagen schickte er uns 2 Autos, die uns abholten und in sein Haus in der Nähe des Meeres brachten. Die Fahrt dauerte circa 10 Stunden. Wir hatten zu dieser Zeit kein Geld, also mussten wir welches besorgen. Ich rief meinen Onkel in Katar an und erzählte ihm alles. Er sendete mir $4,000. Wir warteten bis zum 14. Februar 2015, also etwa 2 Monate in einem Haus des Schleppers. Wir haben auf besseres Wetter und weniger Kontrollen gewartet. In den 2 Monaten habe ich nur einmal das Haus verlassen, weil es für Ausländer viel zu gefährlich draußen war. Um 22 Uhr rief er uns an und sagte, wir sollten uns bereit machen. Wir wurden dann mit einem Bus zum Meer gefahren. Dort mussten wir ins Wasser laufen, bis wir bis zum Hals im Wasser waren. Ich kann zwar nicht schwimmen und ich wusste auch von Bootsunglücken. Aber das war mir in diesem Moment vollkommen egal. Ich wollte nur weg aus Libyen, egal wie. Dort konnten wir dann in ein Schlauchboot, das uns dann zu einem Holzboot brachte. Auf diesem Boot waren wir insgesamt 529 Menschen, darunter auch Familien mit Kindern. Die Fahrt dauerte 11 Stunden, bis wir uns dann in internationalen Gewässern befanden. Der Schlepper gab uns bei der Abfahrt ein Gerät, mit dem man einen Notruf auslösen konnte. Ein Tunesier, der unser Boot fuhr, gab uns ein Zeichen, dass wir diesen nun auslösen dürfen, indem wir eine Nummer wählten. Gegen Ende wurde die Fahrt ziemlich gefährlich, weil Wasser in unser Boot gelaufen ist. Noch ein paar Stunden länger und wir hätten es nicht mehr geschafft. Nach 2 Stunden kam zum Glück ein italienisches Rettungsboot, das uns aufnahm. In diesem Moment dachte ich, dass ich jetzt in Sicherheit wäre. Wir waren allerdings noch 3 Tage auf diesem Boot, weil die ein anderes Boot mit Geflüchteten suchen wollten. In diesen 3 Tagen war es sehr kalt, eng und wir hatten fast nichts zu essen und zu trinken. Nach 3 Tagen kamen wir in Italien an. Dort waren wir in einem Camp in Mailand, das einer islamischen Organisation gehörte. Wir suchten nach einem Schlepper, der uns nach Deutschland bringen sollte. Es war sicherer, mit dem Auto zu fahren, weil Züge von Italien nach Deutschland immer sehr streng kontrolliert wurden. Ich wollte unbedingt nach Deutschland, weil ich wusste, man kann dort ein gutes Leben haben und ich kann studieren. Wir fanden einen Mann aus Rumänien, der uns nach Deutschland brachte. Wir sind etwa 6 Stunden von Mailand ausgefahren. Davor bezahlte jeder ca. 400 Euro. Für die Flucht insgesamt bezahlte ich ca. 9000 Euro. Ich kam dann zuerst in Karlsruhe an. Dort machte ich ein Interview und sie nahmen meine Daten auf. Anschließend musste ich nach München. Dort war ich ca. 2 Monate in einem Camp. Anschließend musste ich in ein Hotel in Eslieben umziehen. Dort wohnten mit mir 24 Menschen aus Syrien. Die Leute in Eslieben nahmen uns sehr freundlich auf und unterstützten uns sehr. Bei mir hat es ziemlich lange gedauert, bis ich meine Aufenthaltserlaubnis bekam. Ich hatte die Wahl, entweder nichts zu machen oder in die Berufsschule zu gehen und dort meinen Mittelschulabschluss zu machen. Ich entschied mich davor, in die Berufsschule zu gehen, obwohl ich in Syrien bereits das Abitur absolviert hatte. Im ersten Jahr in der Berufsschule lernte ich Deutsch und hatte verschiedene andere Fächer. Im zweiten Jahr musste ich 2 Tage ein Praktikum machen und an 3 Tagen in der Schule sein. Das Praktikum machte ich in einer Steuerkanzlei in Würzburg. Den Praktikumsplatz hatte mir eine Frau aus Eslieben vermittelt, die ebenfalls dort arbeitete. Nach einer Weile mussten wir alle nach Gelshofen umziehen, da ich von dort aus nicht mehr das Praktikum in Würzburg hätte fortfahren können, bot mir die Frau, die mir den Praktikumsplatz organisiert hatte, an, bei ihr und ihrem Mann in den Keller zu ziehen. Dieses Angebot nahm ich gerne an. In den folgenden Jahren verbrachten wir viel Zeit zusammen. Ich bin Ihnen sehr dankbar für alles. Einen Kulturschock in dem Sinne hatte ich nicht. Dadurch, dass in Damaskus immer wieder Menschen aus Europa waren, wusste ich ungefähr, was mich erwarten würde. Nach der Berufsschule besuchte ich einen Kurs an der Fachhochschule, um das Sprachniveau B2 und C1 zu erreichen, um studieren zu können. Mein Abitur ließ ich anerkennen, da die Fristen schon abgelaufen waren, um noch mit dem Studium anzufangen, entschied ich erst einmal als Buchhalter in einem arabischen Unternehmen zu arbeiten. Aufgrund meines Studiums in Syrien und meines Praktikums in der Steuerkanzlei hatte ich das dazu nötige Wissen. 2018 fing ich dann mit dem BWL-Studium an. Nebenbei arbeitete ich in einer Steuerkanzlei und als Dolmetscher für das Jugendamt. Aktuell befinde ich mich im 6. Semester. Ich möchte das Studium erfolgreich abschließen, anschließend einen Master machen und in Deutschland arbeiten. Nach Syrien zurück möchte ich nicht, weil ich dort, selbst wenn der Krieg vorbei wäre, keine Perspektive habe. Die Wirtschaft des Landes ist am Boden und nach dem Krieg ist alles chaotisch. Es wird noch lange dauern, bis sich die Situation normalisiert. Aktuell habe ich in Deutschland die Niederlassungserlaubnis. Die deutsche Staatsbürgerschaft habe ich bereits beantragt, da ich besondere Integrationsleistungen aufweisen kann. Anfeindungen oder Hass habe ich persönlich nicht erlebt. Das liegt aber, glaube ich, zu einem großen Teil daran, dass ich innerhalb von kurzer Zeit sehr gut Deutsch sprechen konnte und von Beginn an sehr selbstständig war. Beim Kennenlernen waren die meisten Deutschen von meinen Sprachkenntnissen begeistert. Ich denke, dass ich so gut und schnell Deutsch lernen konnte, liegt auch daran, dass meine Eltern beide Lehrer sind. In meiner Freizeit treffe ich gerne Freunde, rauche Shisha oder lese. Außerdem besuche ich gerne meine Schwester oder meinen Bruder, die mittlerweile auch in Deutschland leben. Mein Bruder wohnt in Aschaffenburg, meine Schwester in der Nähe von Neustadt-Aich. Meine Eltern sind sehr heimatverbunden, deswegen wollen sie Syrien und ihre vertraute Umgebung nicht verlassen. Selbstverständlich habe ich Kontakt zu all meinen Familienmitgliedern. Vor allem mit meiner Mutter schreibe oder telefoniere ich fast täglich. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an meine Eltern, unser Haus, mein Zimmer und mein altes Leben denke. Ich denke an meine Freunde, von denen viele mittlerweile irgendwo in Europa leben. Ich denke an die Freunde, die gestorben sind und an die, die im Gefängnis sind und von denen niemand weiß, ob sie noch leben. Ich frage mich oft, ob ich in meinem Leben noch die Gelegenheit bekomme, meinen Vater wiederzusehen. Meine Eltern noch einmal wiedersehen zu dürfen, wäre für mich das größte Glück.
Das war Unübersehbar.
In der nächsten Folge erfahrt ihr mehr von Hermine e.V. und der Arbeit, die wir leisten.